also das alte System war weg, im Grunde von heute auf morgen. Und ich hatte eine Chance, mich neu zu orientieren. Komm, gib dir mal 1000 Tage, also etwa 3 Jahre. Das mit dem Klavierbau war nur so ein Ausflug. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war mir von vornherein klar, dass diese finanzielle Dimension meines Lebens wichtig ist und dass ich die irgendwie in den Griff kriegen muss. Dass das keine gute Idee war, die Verantwortung für meine ureigensten Belange, für meine Finanzen auf fremde Schultern zu legen. Ja, der Punkt, auf den es mir ankommt, ist Altersvorsorge in Eigenregie. Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, wenn ihr die Starken schwächt. Und dieses Durchhaltevermögen braucht man in der Selbstständigkeit. Ja, wer da sich von jedem Wind gleich umwehen lässt, der ist für die Selbstständigkeit nicht geeignet.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, einer spannenden Folge unseres Podcastes VGSD Story. Viele, die uns regelmäßig verfolgen, die uns regelmäßig hören, wissen ja, um was es geht. Ich erkläre es natürlich trotzdem gerne nochmal. Ich lade Gäste zu uns in den Podcast ein, die mich interessieren. Das sind immer Selbstständige oder Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerinnen, die irgendwie etwas Besonderes haben. Sei es einen besonderen Beruf, einen besonderen Werdegang, die bestimmte Dinge tun, die für uns interessant sind. Und es sollen natürlich immer Gäste sein, mit denen ihr auch was anfangen könnt, wo es darum geht, Selbstständigen hinter die Kulisse zu schauen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich selbstständig grille, aber mich interessiert halt nicht in erster Linie die technische Perspektive, die technische Ausbildung, das Wissen, sondern mich interessiert, was ist das für ein Mensch, mit dem ich spreche? Wo kommt der her? Wo will der hin? Was war gut? Was war schlecht? Alles sowas. Und diese Fragen stelle ich heute meinem Gast und da freue ich mich sehr. Frank Michael Rommert ist heute bei uns. Ich grüße dich erstmal.
Ja, guten Tag, Lars.
Hallo. Es gibt so Gäste, mit denen redet man ganz kurz vorher. Ich bereite mich ja nur insofern vor, dass ich mir mal Webseiten angucke und was findet man im Netz über dich? Also was findet man über die Gäste? Und du bist so ein Gast, über den finde ich das ein oder andere, aber das ist irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll, finde ich.
Okay.
Wenn man bei dir aufs LinkedIn-Profil guckt, du darfst gerne korrigieren oder verbessern, wenn ich irgendwas vergesse oder falsch sage. Da steht, du bist Produzent von Sachbüchern. Unter anderem. Was weiß ich über dich? Du bist geboren in Erfurt, also in Thüringen, heute Thüringen, damals schon Thüringen, immer Thüringen, und in der Wartburgstadt Eisenach groß geworden. Aber weil ich bin in Ostberlin groß geworden. Wir waren viel in Erfurt natürlich und auch in Eisenach. Da konnte man mit dem Esel hochlaufen.
Genau, sehr sympathisch.
Gibt es das immer noch? Weiß ich nicht.
Nein, aus Altersgründen musste die Familie, die eben auch selbstständig war, den Betrieb einstellen. Die Eselstation gibt es nicht mehr, leider.
Du hast verschiedenste Stationen in deinem Leben durchlaufen und über die würde ich gerne mit dir sprechen, weil mich interessieren ja immer Lebensläufe, die also nicht so, weißt du, wie so eine Sinuskurve oder wie eine geradlinige Kurve laufen. Also ich habe gelesen, du hast eine Ausbildung zum Klavierbauer und Stimmer gemacht.
Das ist richtig.
Wieso arbeitest du nicht? Da kommen wir gleich zu. Dann steht da, also du hast Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht. Auch das ist eine Parallelität zu mir, weil ich durfte also auch in den 80er Jahren nicht Abitur machen, weil ich nicht politisch reif war. So nennt man das, so nannte man das in der DDR. Aber ich wollte Abitur machen und es gab die Möglichkeit, das über die Volkshochschule zu machen. Also ein zweiter Bildungsweg. Sprechen wir drüber. Du hast studiert Medienplanung, Entwicklung und Beratung. Also schon mal was ganz anderes als das, was du ausgebildet hast. Du hast verschiedene Förderungen bekommen, hast ein Diplom-Medienwirt als Abschluss gehabt. Da würde ich gerne mit dir sprechen. Was ist ein Diplom-Medienwirt? Ich habe keine Ahnung. Du bist Vorstand im Netzwerk Medienwissenschaften an der Universität Siegen. Und du hast seit, ich würde mal sagen, über 20 Jahren bist du selbstständig als unabhängiger Sachbuchproduzent. Und wenn ich nicht falsch gelesen habe, hast du sogar einen eigenen Verlag. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich das richtig gedeutet habe. So, und du bist im Vorstand der Freunde und Förderer der Studienstiftung des Deutschen Völkes e.V. Hört sich irgendwie auch spooky an. Aber auch da kannst du gerne ein paar Worte natürlich dazu sagen. Und ich würde natürlich auch darüber sprechen, was du eigentlich jetzt so aktuell tust. Aber ich fange immer gerne vorne an.
Gerne.
Wer bist du? Wieso so eine, gebogene Entwicklung? Also klar, du hast eine Ausbildung zum Klavierbauer und Stimmer. Warum arbeitest du nicht mehr in diesem Beruf?
Also der Beruf des Klavierbauers ist ein sehr ehrenwerter Beruf, ein sehr schöner Beruf. Der war aber nicht meine erste Wahl. Ja. Ich bin eben 1970 geboren in der DDR und bis zum 14. Lebensjahr etwa kam ich da auch ganz gut klar. Und ab dem 14. Lebensjahr kam man nicht mehr drum rum, dass es alles politisch wurde. Also ich habe das erlebt, was es heißt, dass die DDR auch eine Diktatur war. Diktatur heißt halt, dieser Staat möchte gerne alle Lebensbereiche komplett durchdringen. Und das bezieht sich eben, also im Grunde geht es im Kindergarten schon los und durchdringt auch die Schule. Aber irgendwann war es eben so, dass ich dann auch begriffen habe, okay, die meinen ja mich sehr persönlich. So mit 14 ging es dann darum, Mitglied der Freien Deutschen Jugend zu werden. Ich habe mir vorher mal dieses Statut durchgelesen und gesehen, aha, die verstehen sich als Stoßtrupp der Partei, so hieß das. Und es ist eine atheistische Jugendorganisation. Ich selber bin als Christ aufgewachsen, habe den christlichen Glauben in einer sehr positiven Weise kennengelernt und gemerkt, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, also kann ich da doch nicht Mitglied sein. Ja, und ich möchte auch kein Stoßtrupp der Sozialistischen Partei, Einheitspartei Deutschlands sein. Das war so der erste Punkt. Dann wollte ich auch nicht diese Jugendweihe über mich da ergehen lassen. Auch so eine atheistische Veranstaltung. Und der nächste Punkt war, dass wir in der Schule, in der 9. Klasse, eine vormilitärische Ausbildung zu durchlaufen hatten, die auch eine Ausbildung an der Waffe umfasste. Und die habe ich abgelehnt. Ja, ich wollte nicht lernen, wie man Menschen tötet. Und so habe ich mich sozusagen immer mehr reingeritten. Ja, also ich war damals recht gut in der Schule. Meine Klassenlehrerin, die war Mathelehrerin, die hätte gern mit mir noch mehr gemacht. Es gab so eine, also ich habe Mathe-Olympiaden besucht und da Preise gewonnen und so. Und sie hätte mich gern auf so eine Mathe-Spezialschule geschickt und sagt, Frank Michel, das geht aber nur, wenn du all diesen Unsinn lässt. Ja, du musst jetzt FDJ-Mitglied werden, du machst diesen vormilitärische Ausbildung mit, du schreibst einen Brief, dass du mit dem 18. Lebensjahr Mitglied wirst der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und du verpflichtest dich freiwillig für einen 3-jährigen Armeedienst. Und dann stehen dir hier alle Türen offen und ich mache dir die Türen auf. Und dann habe ich ihr gesagt, das kann ich alles nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja, ich möchte gerne in den Spiegel schauen und ein ehrliches Gesicht sehen. Und ich möchte gerne aufrecht durchs Leben gehen und nicht jetzt so opportunistisch Dinge unterschreiben, hinter denen ich überhaupt nicht stehen kann. Und dann guckte die mich irritiert an und sagte, ja, die hat dann noch Termine mit meinen Eltern vereinbart, um mit ihnen darüber zu reden. Hat auch nichts gebracht. Ja, und sie hat mir dann so ein Ultimatum gesetzt und bis zu dem sollte ich mich entscheiden und ich habe mich dann eben entschieden, diesen Weg zu gehen. So, und sie war sehr aufrecht Kommunistin und hat dann gesagt, Frank Michael, das enttäuscht mich sehr. Ja, du bist nicht bereit, mit der Waffe in der Hand dein sozialistisches Vaterland zu verteidigen und dann können wir dir keine Ausbildung ermöglichen. Also ich war damals ganz vorne. Also ich hatte überall eine 1 bis auf Sport, da hatte ich eine 3. Und sie sagt, ich kann dir keine Empfehlung geben, dass du das Abitur erwirbst, dass du die erweiterte Oberschule besuchst. Und das endet jetzt hier mit uns. Ne? Und sieh zu, wie du klarkommst. Und aus dem Grund habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Ja, und der Beruf des Klavierbauers, der erschien mir in der DDR eine sinnvolle Nische, wo ich politisch weitgehend unbehelligt mein Leben hätte führen können. Ja, du weißt das vielleicht, weil du selber dann in der DDR groß geworden bist. Am 1. Mai mussten wir alle marschieren und Fahnen hochhalten und Sprüche hochhalten, wo Sachen drauf standen, die kein Mensch glaubte. Und egal, wo ich gearbeitet hätte, ich hätte immer dieses Spiel mitspielen müssen. Und meine Idee war dann Klavierbau, Klavierstimmen, mich selbstständig machen und eine kleine Werkstatt haben, fürs Theater die Instrumente pflegen, für Künstler und Musiker die Instrumente pflegen. Und meine Hoffnung war oder meine Erfahrung auch, dass Künstler angenehme Menschen sind, mit denen ich mich gut verstehe, die meisten zumindest. Und dass das dann nicht so politisch ist alles und dass das meine Nische denn wäre und deswegen der Klavierbauer.
Gut, das hast du dann gemacht, hast du auch abgeschlossen. Das war, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, kurz vor der Wende, 89.
Ja, ja.
Aber du bist nicht in den Beruf gestartet.
Nein, ich bin wirklich von Herzen dankbar bis heute, dass die Mauer gefallen ist und dass wir als Familie dann befreit waren von diesen ganzen Stasi-Beobachtungen und von all diesen Repressionen, mit denen wir da im Alltag immer wieder konfrontiert waren. Also es betraf ja nicht nur mich, es betraf auch meine Eltern. Und das alte System war weg, im Grunde von heute auf morgen. Und ich hatte eine Chance, mich neu zu orientieren und habe dann da auch eine Weile gebraucht. Ich habe erst überlegt, ob ich dann eben in dem Beruf bleibe. Ich war tatsächlich selbstständig. Ja, ich habe eine Weile lang als selbstständiger Klavierbauer gearbeitet, habe Instrumente repariert. Die Idee war dann, ob ich nicht einen Musikalienhandel noch übernehme, der vorher in staatlicher Hand war, und habe viel hin und her überlegt, aber dann verstanden, es ist klüger, seinem Herzen zu folgen. Und das Herz sagt, mach das Abitur nach und studiere. Das habe ich dann gemacht, und zwar in Wetzlar habe ich das Abitur nachgeholt, bewusst im Westen, weil ich auch von Lehrern unterrichtet werden wollte, die selber aus eigener Erfahrung mir erklären konnten, was dann seit 1968 eigentlich passiert ist, und nicht von DDR-Lehrern, die sich das irgendwo angelesen haben. Also lesen kann ich selber.
Wie bist du auf deine Studienrichtung gekommen? Das ist ja jetzt also nicht zwingend, wenn man sagt, ich bin Klavierbauer, gibt es jetzt ja nicht so gleich die Brücke zu dem, was du studiert hast, Medienplanung, Entwicklung und Beratung, glaube ich, so war es, ja?
Genau. Also dieser Studiengang war sehr breit angelegt, so ein generalistisch orientierter Studiengang. Wir hatten da Medienwirtschaft, Medientheorie, Mediensoziologie, Analyse, Pädagogik, ja, also so auch Medienrecht. Das war sehr breit und auch sehr praxisorientiert, und das hat mir gefallen. Also ich hatte mir bestimmt 10 verschiedene Studiengänge angeschaut, von Berlin, München, Münster, ja, alles mögliche. Und in Siegen war dann ich wollte eigentlich nicht nach Siegen, aber deswegen war das Nummer 10 auf der Liste. Aber der Studiengang hat mich tatsächlich am meisten überzeugt, und das hat sich auch bestätigt. Das ist ein ganz hervorragender Studiengang gewesen. Ich kam mir da zwischendurch vor wie in Oxford, also kleine Gruppen, zum Teil im Büro des Professors der Unterricht, und sehr intensiv, sehr anspruchsvoll und sehr breit gefächert. Also das kam mir halt sehr entgegen, weil ich auch das alles aufgesogen habe. Ich wollte diese westliche Gesellschaft möglichst umfassend kennenlernen, und der Studiengang hat das sehr gut ermöglicht.
Da bist du, wie habe ich gesagt, Diplom-Medienwirt.
Aha.
Jetzt kann ich mir unter dem Beruf nichts vorstellen. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber dann warst du fertig mit dem Studium und musstest dir ja irgendwas einfallen lassen, um Geld zu verdienen.
Ja.
Was hast du dir einfallen lassen?
Also ich habe schon vor dem Studium einen kleinen Verlag gegründet, um 2 Bücher zu publizieren. Ein Autor, also ich hatte, während ich das Abitur nachgeholt habe, die Kolleg-Zeitung geleitet, ja, und dort immer wieder Gedichte veröffentlicht von einem Klassenkameraden. Die waren so sehr gesellschaftskritisch und auch bissig, das hat mir gefallen. Und habe ihm dann gesagt, ja, wenn wir das mit dem Abitur geschafft haben, daraus mache ich dann ein Buch. Ja. Und das habe ich tatsächlich richtig ordentlich gemacht, mit Verlagsanmeldung und ISBN und drum und dran. Und im Studium selber habe ich dann auch tatsächlich weiter an Büchern gearbeitet. Also ich habe an einem Wettbewerb mal teilgenommen. Da hat ein mittelständisches Unternehmen einen Wettbewerb ausgeschrieben und wollte Ideen haben zur Integration von Kunst und Kultur in die Unternehmenskommunikation. Und da habe ich mich eben beteiligt. Das endete damit, dass ich tatsächlich mit meinem Wettbewerbsbeitrag die Chance hatte, diese Idee zu verwirklichen, und die war eben auch ein Buch. Und das fand ich sehr wertvoll für mich und war vielleicht auch mit so ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit, weil ich gesehen habe, hey, die nehmen mich ja ernst. Ja, die finden die Idee gut, die bezahlen dafür, die bitten mich, das alles umzusetzen, und sind dann glücklich mit dem Buch und setzen das ein. Europaweit war das damals. Und das war so ein richtiger Selbstbewusstseinsboost. Ja, ich war da noch als DDR-Bürger sozusagen, als Ehemaliger, war ich am Anfang extrem schüchtern und kannte mich nicht aus in der neuen Gesellschaft und so Schritt für Schritt habe ich dann eben auch ein Stück an Selbstwert gewonnen und das hat sich ja auch dazu beigetragen. Und als ich das Studium, dann kam noch ein Kongressveranstalter auf mich zu, der fragte, ob ich in der Lage wäre, ausgewählte Kongressbeiträge in Buchform zu veröffentlichen. Es war ein Kongress mit vielleicht 2000 Teilnehmern. Und das hat mich sehr gefreut, diese Anfrage als Student. Ja, und das habe ich tatsächlich gemacht, auch noch als Student. Und als das Studium dann sich dem Ende neigte und sich alle beworben haben, da fiel mir gar nicht so richtig ein, wo ich mich bewerben soll. Also du fragst, wo ein Diplom-Medienwirt arbeitet. Viele sind zum Fernsehen gegangen. Die arbeiten dort jetzt in der Programmleitung, also Programmplanung, Medienwirkungsforschung. Also das sind so alles Abteilungen, die es gibt und auf die wir gut vorbereitet wurden. So was das konzeptionelle, organisatorische Denken angeht. Und ich habe halt gedacht, so mein Medium ist das Buch. Ja, und bleib doch dabei und probier das mal aus. Wenn du jetzt, also im Studium konnte ich das immer nur abends und am Wochenende machen. Ja, also tagsüber habe ich halt studiert. Und da habe ich mir gesagt, komm, gib dir mal 1000 Tage, also etwa 3 Jahre. Und konzentriere dich dann im Anschluss an das Studium, an die Diplomausgabe, 1000 Tage lang auf die Selbstständigkeit. Das hat dann Priorität. Und wenn es gelingt, Fuß zu fassen, ja, dann gehst du diesen Weg weiter. Und wenn es nicht gelingt, hast du Erfahrung gesammelt und kannst dich immer noch irgendwo bewerben. Und das habe ich dann durchgezogen tatsächlich. Ich habe mich 1000 Tage lang darauf konzentriert, eben meine Projekte zu machen. Und ja, das hat sich dann auch ganz gut gefügt.
Du hast relativ zeitig, ich weiß nicht, wie alt du warst, also wie alt warst du, als du studiert hast?
Das war 1996, da war ich 26, also schon recht alt. Ich wurde da oft für einen Dozenten gehalten.
Naja, wahrscheinlich liegt dir das so im Blut. Aber was ich nicht verstehe oder was ich gerne verstehen würde, du bist jetzt sehr schnell auf das Thema Buch gekommen. War das etwas, was du früher schon gemacht hast? Also wenn du Klavierbauer warst, würde ich jetzt nicht daraus schließen, dass du mit Büchern zu tun hast und vielleicht auch Bücher schreiben kannst und verlegen kannst. Wo kommt denn diese Eigenschaft her, die du da hast?
Also ich glaube, das hat auch wieder mit der DDR zu tun. Die Bücher haben es mir ermöglicht, meinen Horizont zu erweitern und in andere Welten einzutauchen. Und ich habe mich dann eher für Kunst und Kultur interessiert, die vor der DDR stattgefunden hat. Ja, Johann Sebastian Bach, Thomas Mann, Hermann Hesse, sowas. Und da habe ich eben, also im Grunde als Kind schon angefangen, viel zu lesen. Also ich habe, meine Eltern waren so freundlich, mir das Lesen beizubringen, bevor ich in die Schule kam. Und ich habe dann eben Kinderbücher gelesen und auch Comichefte, die unsere Westverwandtschaft dann mit reingeschmuggelt hatte, eine Cornflakes-Packung und so weiter oder unterm Büstenhalter versteckt. Also es war wirklich zum Teil wild, aber die wussten, dass ich halt gerne lese und die haben dann immer Literatur angebracht. Deswegen bin ich übrigens mal auch streng verwarnt worden, weil ich so naiv war und so ein Heft dann in der Schule dabei hatte und einem Klassenkameraden ausgeliehen hatte, der es auch haben wollte. Und dann bekam ich einen offiziellen Tadel und schriftlich alles wegen Besitz von Schund- und Schmutzliteratur und weil das alles antikommunistisch wäre, ich habe es gar nicht verstanden. Genau, Verherrlichung des Imperialismus würde ich betreiben. Ja, weil da ging es halt um Dagobert Duck, der da als reicher Mann irgendwie zu positiv dargestellt wurde. Also es war mir gar nicht klar, was das für Wellen schlägt. Und ich war da natürlich auch viel vorsichtiger. Aber dieses Lesen und dadurch sich ja Welt in Reichweite bringen, ja, auch Romane lesen und also die Kraft des Wortes, ja, die habe ich relativ früh kennengelernt. Und eben das mit dem Klavierbau war nur so ein Ausflug.
Also mit den Büchern kann ich verstehen, in Berlin war es ähnlich, aber ich würde sagen mal etwas liberaler. Wir haben natürlich Bücher bekommen. Im Normalfall haben viele ja in West-Berlin Familie, Verwandtschaft gehabt. Und dann hast du halt Bücher gekriegt, die hast halt in Zeitungspapier eingeschlagen. Das war immer schon so ein Zeichen, dass man irgendein Buch liest, was jetzt nicht so für die Öffentlichkeit war. Aber Buchläden waren, das kann ich dir bestätigen, schon immer Orte der Inspiration. Und man muss fairerweise sagen, es gab gute Bücher, also auch in den Buchläden. Also Christoph Wolf und Erich Fromm und sowas, das waren alles Bücher, die du kaufen konntest. Alles, was so politisch weit gefasst war, das war schwierig, ja. Aber das kann ich gut verstehen. Wie kommt man dann auf die Idee, ich sag mal, ist das ein Gen, was du hast, dein Wissen, deine Erfahrung oder auch Menschen zusammenzubringen, um das in ein Buch zu fassen. Also das liegt nicht, für mich liegt das nicht auf der Hand.
Also ich finde diese Büchermacherei halt total spannend, weil ich dadurch ja dann auch jeweils ganz tief einsteigen kann in neue Themen, in neue Welten. Und ich muss die ja auch tief verstehen. Also wenn ich es verlege, nicht unbedingt. Da reicht es, wenn ich das Manuskript mal gelesen habe. Aber ich habe ja tatsächlich auch viel als Ghostwriter aufbereitet. Und eben bei den Sachbüchern denjenigen, die das Wissen haben, dabei geholfen, das Wissen in ein Buch zu bringen. Das heißt, da muss ich selber mich tief einarbeiten, tief reindenken. Und ich fand das immer total spannend und schön, weil das auch so abwechslungsreich ist. Ne? Also mein Leben ist seit 25 Jahren sehr abwechslungsreich. Da wiederholt sich nichts.
Wie viele Bücher hast du selber geschrieben? Wie viele Bücher hast du verlegt?
Also ich habe selbst geschrieben 3, glaube ich. Und verlegt kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Vielleicht 15, das ist jetzt nicht so viel, aber eben... Also ich bin so ein Mensch auch für die zweite Reihe, für den Hintergrund, ja. Also ich habe vielleicht 70 Bücher, also ich sind hier an meinem Schreibtisch entstanden. Und ich fand das mal so ganz amüsant, als ich mal über die Buchmesse lief in Frankfurt und an dem Tisch lächelte mich ein Buch an, das bei mir entstand und am übernächsten Verlag auch. Ne? Also da war einfach mal so ein Buchmessetag, wo ich bestimmt 10 Bücher irgendwie da gesehen habe von mir. Und im Grunde wussten, dass dann nur diejenigen, die damit auch näher zu tun hatten und ich selbst. Und das ist auch für mich in Ordnung. Also ich muss da nicht bekannt sein als der, ja. Also ich werde auch manchmal gefragt, warum ich da selber nicht dann immer draufstehe. Ich sehe mich da eher wie so eine Hebamme. Ja, das Wissen kommt schon von dem Autor, aber der weiß halt nicht, wie man ein Buch macht. Und entweder schreibt er viel zu grob oder viel zu detailliert und ich kann dann halt helfen, dass da vielleicht am Ende ein Buch mit 224 Seiten daraus kommt, schön illustriert und dem Ziel dient, das da am Anfang der Idee stand.
Machst du das alleine oder hast du ein Team, mit dem du das machst?
Ich mache das tatsächlich alleine. Die ganzen grafischen, technischen Arbeiten habe ich mir autodidaktisch beigebracht. Ich habe sehr viel gelesen und ausprobiert, also was Typografie, Seitenaufbau, solche Aspekte angeht oder auch Herstellung, ja, Art des Papiers, Bindung und sowas. Da gibt es ein eigenes Studium dafür, habe ich auch Respekt vor. Aber über all die Jahre habe ich mir das selber angeeignet, sodass die Verlage und Druckereien mich da als Ansprechpartner auf Augenhöhe auch respektieren und das funktioniert ganz gut. Also das heißt, ich mache beides, ne? Also diese inhaltliche Arbeit und auch die gestalterisch-technische Arbeit und das ist, also ich habe noch keinen gefunden in Deutschland, der beides auch aus einer Hand bietet. Die meisten sind am geisteswissenschaftliches Studium, arbeiten als Lektor oder so und die anderen haben dieses technische Studium und mich interessiert auch mal beides und ich finde, Form und Funktion passen auch immer zusammen und Autoren, Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen das auch zu schätzen, dass die immer schon auf dem Bildschirm per PDF die Seite so sehen, wie sie nachher dann im Buch gedruckt wird. Ja, also das heißt, ich arbeite direkt im Layout, ich entwickle auch die Gedanken direkt im Layout und sehe dann auch, okay, hier ist mal wieder eine Zwischenüberschrift nötig oder hier brauchen wir auch nochmal eine Abwechslung auf der Seite, damit der Leser nicht ermüdet. Wie könnte man vielleicht auch mit einer Abbildung den Zusammenhang kommunizieren? Und das läuft immer mit beim Arbeiten.
Ich sehe dich per Kamera, wir nehmen ja nur den Ton auf, aber ich sehe die Kamera und ich sehe, da steht ein Plakat, oder hängen Plakate dran, Smart Business Freipunkt Gruppe, da steht ein Buch, Smart Business Freipunkt, da würde ich gleich darauf kommen. Du hast den Schwerpunkt, Bücher selber zu schreiben, Bücher von anderen, ich sag's mal, zu entwickeln.
Zu produzieren, ja.
Produzieren, Entschuldigung, ja klar, richtig. Und dein Wissen irgendwie auch weiterzugeben. So habe ich es zumindest verstanden. Das heißt also, du bist schon sehr breit aufgestellt, was das Thema Buch betrifft. So, jetzt lese ich von dir und ich sage ja auch gleich was, wieso wir eigentlich überhaupt miteinander reden, wo ich also praktisch dich kennengelernt habe. Und mich interessiert natürlich auch, was machst du sonst noch so. Aber da gibt es eben dieses Plakat Smart Business Freipunkt Gruppe. Kann ich mir... Jetzt weiß ich natürlich ein bisschen was, aber wenn ich mich doof stelle, kann ich mir darunter nichts vorstellen. Magst du darüber was erzählen? Was ist das? Was ist das, was du da tust?
Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich da...
Mach das.
Als ich mich selbstständig gemacht habe, war mir von vornherein klar, dass diese finanzielle Dimension meines Lebens wichtig ist und dass ich die irgendwie in den Griff kriegen muss. Ja, weil ich keine, also ich habe kein Versorgungswerk, in das ich einzahle, auch nicht die Künstlersozialkasse, weil ich eben Bücher verkaufe, da bin ich gewerblich, da nehmen die mich nicht. Und das heißt, ich muss mich komplett selber drum kümmern. Und ich bin eben auch nicht pflichtversichert in der Rentenversicherung. Und ich bin damals beim Start in die Selbstständigkeit auf einen Vermögensberater zugegangen, habe dem meine Situation erklärt, gesagt, bei mir ist es noch kein Vermögen, aber es muss einmal eines Tages eines da sein, damit ich, solange ich lebe, alle Kosten bezahlen kann und niemandem auf der Tasche liegen. Und im Grunde habe ich mir jemanden gesucht, der mir die Verantwortung für diese Fragen abnehmen würde. Ja, also ich habe ja genug mit dem Aufbau der Selbstständigkeit zu tun gehabt. Das ist anspruchsvoll genug. Und ich dachte, ja, der ist ja nun vom Beruf Vermögensberater und der wird wissen, wie es geht. Und ich habe jahrelang mit dem zusammengearbeitet, viele Verträge unterschrieben. Und ich habe, also du siehst, ich fand das Thema wichtig. Ich habe mir aber keine Zeit genommen, diese Zusammenhänge selber zu durchdenken. Und ich hätte auch nicht gewusst, wo ich hätte anfangen sollen. Ja, das ist ja auch alles relativ komplex. Aber ich habe dann gemerkt, relativ, also noch früh genug, Gott sei Dank, dass das keine gute Idee war, die Verantwortung für meine ureigensten Belange, für meine Finanzen auf fremde Schultern zu legen.
Warum war es keine gute Idee?
Also ich habe eine schmerzhaft hohe Summe verloren.
Oh.
Ja, fünfstellig war das. Und das hat mich dann eben aufwachen lassen. Also ich habe dann dem Finanzberater da geschrieben und gesagt, hier, was Sie mir da empfohlen haben, das ist irgendwie, das läuft nicht gut. Ich kriegte aber keine Antwort. Ja, und dann habe ich versucht, den anzurufen. Telefon war tot. Habe einen Brief geschrieben, kam keine Reaktion. Dann bin ich zu dem hingefahren, ja, nach Siegen. Und dann begrüßte mich jemand aus dem Nachbarbüro und sagte, ah, sind Sie auch ein Kunde von dem Herrn S.? Ja, hier kommen immer wieder welche, die nach dem suchen, aber gefunden hat ihn noch keiner. Und da kannst du dir vorstellen, wie es mir ging. Also mir wurde fast schlecht, ehrlich. Und so ist das auch bis heute. Also wo dieser Herr S. steckt, das weiß keiner und auch was damals eigentlich passiert ist. Kurz, mein Berater half nicht. Ja, im Gegenteil. Und ich habe halt Geld verloren und nicht das bekommen, was ich mir erhofft habe. Es hat nicht eine Woche gedauert, da kriegte ich zwei Anrufe von anderen, die das mitgekriegt haben und die irgendwie mitgekriegt haben, dass ich da in der Kundendatei stand und die wollten dann mit mir arbeiten. Da habe ich gesagt, stopp, nein, vergessen Sie es und rufen Sie mich bitte nie wieder an. Ich habe jetzt verstanden, ich muss das in der Tiefe selbst durchdenken und meinen eigenen Weg finden. Ja, ich muss selbst Verantwortung übernehmen für meine Finanzen. Und so habe ich mich halt eingearbeitet, habe vorhin schon gesagt, das ist Autodidaktische, das liegt mir, ja, ich mache das gerne. Und ich habe für mich Instrumente entwickelt, die mir Orientierung geben und die ich auch bis heute nutze, ja. Und also dazu gehört zum Beispiel diese Vermögensbilanz, dass ich da immer einen schönen Überblick habe, zu welchem Resultat meine Entscheidungen geführt haben und mein bisheriges Leben geführt hat. Ich habe eine Tabelle, wo ich tracke, an welchen Stellen wie viel Geld aus meinem Leben abfließt. Ja, das sind so sehr hilfreiche Instrumente. Und das haben dann tatsächlich erstmal Kunden von mir auch mitbekommen und haben mich dann eingeladen, mal einen Vortrag zu halten. Also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, für den habe ich eine ganze Reihe Bücher gemacht für das Elektro- und Sanitärhandwerk. Ja, der hat da so Sanitär- und Elektrobetriebe fortgebildet, bundesweit. Hat das dann von mir mitbekommen und hat gesagt, wir haben doch diese jährliche Tagung, wollen Sie dann nicht auch mal einen Beitrag machen und Ihre Ideen vorstellen? Habe ich gemacht und das kam da ziemlich gut an. Also da haben mir die Leute sehr aufmerksam zugehört und das ist bei einem anderen Kunden so ähnlich gewesen. Tag der Gelassenheit in Gingen damals und da waren über 1000 Teilnehmer und so ähnlich wie beim VGSD-Netzwerktag wurden die Themen abgefragt, wer will wohin und bei mir waren tatsächlich nach dem, also der Veranstalter hatte eine eigene Veranstaltung, da wollten viele hin und die zweitbestbesuchte Veranstaltung war dann meine. Da saß, der Raum war überquellend voll mit vor allem Selbstständigen, Freiberuflern. Und da habe ich dann auch gemerkt, so hey, offenbar hast du hier einen Erfahrungsvorsprung und was ich da erzähle, wird irgendwie als hilfreich empfunden. Ja, also auch die Veranstaltung war vorbei und ich wurde diese Leute nicht los. Also da, die kamen auf mich zu und fragten und waren andauernd im Gespräch und ja, so. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das mal zu, also aufzuschreiben, sodass es auch für andere zugänglich ist. Und Smart Business Concepts hast du eben erwähnt. Dahinter stehen ja Brigitte und Ehrenfried Kontak-Romberg in Jesteburg bei Hamburg, die Solopreneure dabei begleiten, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Die haben sehr gute Bücher geschrieben, die habe ich alle gelesen und bei jedem Buch gedacht, das Finanzielle kommt viel zu kurz. Ja, also das ist aber entscheidend. Was nützt das beste und schönste Geschäftsmodell, wenn du nicht substanziell gut von leben kannst? Ich habe denen dann einen Brief geschrieben, die haben mir gesagt, komm, wir sollten uns kennenlernen. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit entstanden, auch diese Freipunktgruppe, die sich eben an Solopreneure bevorzugt wendet. Also man kann auch Mitarbeiter haben und wir hatten auch schon mal Angestellte mit dabei. Aber ja, wo ich im Grunde aus der Praxis für die Praxis in 7 Modulen systematisch aufzeige, wie man seine Finanzen in Ordnung bringt und selber managt, unabhängig von Versicherungsvertretern, von Finanzberatern, die alle an einem mitverdienen wollen. Es gibt viele aufrechte, ehrliche Finanzberater. Ja, ich sage jetzt nicht, die sind alle schlecht, so wie meiner. Aber es muss dir eben auch klar sein, diese Verträge haben hohe Kosten. Und über das Selbstständigenleben summiert sich das in der Regel auf einen sechsstelligen Betrag, der dann sozusagen nicht in deine eigene Tasche fließt an Rendite. Und als Selbstständiger hat man es heute ohnehin nicht ganz leicht und es ist finanziell herausfordernd. Ja, und da bin ich eben dringend dafür, die Verantwortung selber zu übernehmen, die Zusammenhänge selber zu durchdenken, die Entscheidungen selber zu treffen und auch selber zu verantworten. Und die Rendite dann für sich selber arbeiten zu lassen und nicht so viel davon abzugeben in gemanagte Fonds, in fondgebundene Lebensversicherungen, sowas. Kann man alles machen, ist auch besser als nichts, ne? Aber mein Weg ist jetzt ein anderer heute und seit 15 Jahren oder so mache ich das jetzt komplett eigenverantwortlich und bin sehr dankbar dafür, dass ich das rechtzeitig so entschieden habe für mich.
Für mich bedeutet das den Verlust, den du erlitten hast, also das aus Unwissenheit oder blindem Vertrauen. Den Verlust, den du finanziell erlitten hast, hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich muss das selber machen. Du hast dich fachlich mit weiteren Leuten bestückt, hast ja gerade gesagt, die aus Hamburg, und du hast ganz viel selber gelernt. Und jetzt hilfst du Selbstständigen, ihre finanzielle Basis, also praktisch ihre Finanzen ordnungsgemäß zu strukturieren, dass genau das nicht passiert, was dir passierte.
Und eben noch mehr. Also mir geht es um finanzielle Resilienz, ja, dass du widerstandsfähig wirst, dass du auch so eine Corona-Krise aushältst. Und mir geht es auch darum, eben Menschen dabei zu helfen, selber stark zu werden. Und ja, der Punkt, auf den es mir ankommt, ist Altersvorsorge in Eigenregie. Ja, und das kommt in Deutschland halt sehr zu kurz, also im Vergleich zu anderen Ländern, ja, USA, Schweden, Norwegen, Niederlande, die haben halt sehr, also die nutzen den Kapitalmarkt und wir in Deutschland machen das eben nicht. Ja, wir haben eben immer noch die Versicherungen dazwischen, die dann ordentlich mitverdienen und die dann aber auch hochgradig reguliert sind, die dann zum Teil Garantien leisten müssen und deswegen in ihren Anlagemöglichkeiten beschränkt sind. Das ist alles furchtbar, weil das alles zulasten der Rendite geht. Ja, und wenn der DAX steigt oder irgendwie der MSCI World steigt, profitieren sehr viele Millionen Menschen davon, aber in der Regel wenig Deutsche.
Ich denke jetzt meine Selbstständigkeit. Ich bin weiter rentenversicherungspflichtig, also das nennt sich ja so Rentenversicherungspflicht auf Antrag oder irgendwie sowas. Das hat aber damit zu tun, dass ich mich erst nach über 35 Jahren Anstellung selbstständig gemacht habe und so zahle ich jetzt praktisch die Versicherung weiter. Aber natürlich sorge ich weiter parallel auch für meine Altersvorsorge vor. Wie muss ich mir das vorstellen? Du gibst jetzt Seminare, also du hast ein Buch geschrieben, das sehe ich da im Hintergrund, Smart Business Freipunkt. Du hast vermutlich, keine Ahnung, gibst du Kurse, machst du Einzelberatung? Wie muss ich mir denn deine Arbeit jetzt da vorstellen, außerhalb des Buchschreibens oder des Verlagswesens?
Was ich nicht mache, ist Finanzberatung und Produktverkauf und Steuerberatung. Das darf ich auch alles nicht. Und wenn dann jemand auf mich zukommt und sowas wünscht, verweise ich dann in der Regel auf andere VGSD-Mitglieder, die zum Beispiel als Honorarberater tätig sind. Ja, da gibt's welche. oder auch als Steuerberater tätig sind und dann diese Fragen auch kompetent im Individualfall beantworten kann. Das, was ich jetzt mache, ist ein allgemeines Aufzeigen eines Weges, ja, der dazu führt, also jetzt erstmal sich selber klar zu werden über die eigene Situation, wo bin ich, ja, wo stehe ich denn, dass ich dann auch schaue nach vorne, was kommt denn auf mich zu und wie möchte ich gerne leben und was muss ich tun, um dahin zu kommen, und immer diese finanzielle Dimension dann in den Blick nehme. Ja, und das Finanzielle ist da total eine Hilfe, finde ich, weil das auch so ehrlich ist. Ja, Lars, wenn du kannst mir viel erzählen von dem, was dir wichtig ist. Zeig mir mal deinen Kontoauszug und den gucke ich mir mal eine Weile an und dann verstehe ich, was dir wirklich wichtig ist. Ja, weil da, wo du dein Geld hin ausgibst, dann fließt im Grunde deine Lebensenergie, die notwendig ist, um das Geld vorher zu erarbeiten. Und das heißt, dass was ich da mache, dient nicht nur dazu, finanziell wieder in Balance zu kommen und mit sich finanziell in Einklang zu kommen, also zu schauen, was sind wirklich auch meine Werte, meine Ziele, wo will ich hin und passt mein Verhalten jetzt dazu? Bringt mich diese finanzielle Entscheidung meinen Zielen wirklich näher? Ist die in Einklang mit meinen Werten? Ja, sondern es dient auch dazu, sozusagen sich selber auch besser kennenzulernen, sich auf die Schliche zu kommen, zu schauen, in welche Fallen tappe ich immer wieder rein und was haben andere für Erfahrungen gemacht, damit das eben nicht immer wieder passiert und damit man auch finanziell ein Stück souveräner wird. Auch im Gespräch mit Banken, auch im Gespräch mit seinem Berater, der einem schon wieder sagt, Herr Böse, es reicht nicht, ja, die Inflation und so, aber ich habe hier ein tolles Produkt und unterschreiben Sie hier, ja. Und die meisten unterschreiben dann und denen fehlt diese Souveränität. Und in der Gruppe trage ich dazu bei, dass die dann kluge Rückfragen stellen, ja, und vielleicht auch diesen Berater so ein bisschen grillen. Und dieses Produkt, die wissen dann, wo sie hingucken müssen und sehen dann, oh, das, was sie hier verkaufen, ja, da die Kosten, die da abgezogen werden, das ist gut für sie und geht alles zulasten meiner Rendite. Wieso meinen Sie, dass das ein gutes Produkt ist? Ja, diese 250 Euro, die ich da jetzt einzahlen soll, die stecke ich doch lieber in einen breitstreuenden, kostengünstigen ETF. Und ich arbeite, was weiß ich, noch 20 Jahre und dann kann ich mal ausrechnen, was passiert nach 20 Jahren? Wo stehe ich da? Und wo stehen denn Sie mit Ihrem Vertrag? Ja, also das ist vielleicht dann nur die Hälfte von dem, was Sie dabei raus haben. Ja, weil wir haben ja auch Regulierung und wir dürfen nicht so frei anlegen wie dieser ETF und so. Aber es gibt ja Börsencrashs und dann können Sie Ihr ganzes Geld verlieren. So, da machen die einem wieder Angst. Ne? Das sind Mechanismen. Manipulation ist das im Grunde. So, und wenn du dann verstanden hast, wie so ein Kapitalmarkt funktioniert und dass du langfristig denken musst und dass 20 Jahre, dass da mehrere Crash-Situationen vorkommen können, dass das Teil des Spiels ist und dass du dann auch den Crash nutzen kannst, um nachzukaufen, ja, und dass du nach 20 Jahren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit deutlich besser dastehen wirst als mit dem Vertrag, den der unter die Nase hält. Ja? Also diese Souveränität, die ist im Grunde der Nutzen, der da drin steht oder der am Ende rauskommt. Ich mache eben schon sehr konkret, ne? Ich helfe, ich zeige jetzt zum Beispiel, wer anfangen will mit ETFs, der hat drei Aufgaben. Der muss erstmal ein gutes Depot finden, was nichts kostet. Das ist nicht bei der Volksbank und nicht bei der Sparkasse, ja, und auch in der Regel nicht bei der Deutschen Bank, sondern es gibt eben andere. Und wie man das rausfindet, das zeige ich auf. Die Entscheidung muss dann jeder selber treffen. Zweite Aufgabe, wie finde ich den richtigen ETF? Ja, in Europa sind über 3.300 ETFs zugelassen zum Handel, aber nur eine Handvoll davon ist wirklich geeignet für so einen langfristigen Vermögensaufbau. Wie finde ich jetzt unter diesen über 3.300 ETFs den richtigen raus für mich? Da helfe ich dabei, sehr strukturiert und systematisch, sodass das auch jeder für sich selber machen kann. Wenn dann jemand kommt und sagt, FM, welchen ETF soll ich denn nun kaufen? Dann sage ich, hör mir zu und lern, wie das geht, wie du das selber entscheidest, weil du musst diese Entscheidung treffen. Und wenn es runtergeht, nicht, dass du sagst, oh, FM hat gesagt, ich soll den ETF kaufen. Nee, so, das ist die zweite Entscheidung. Und die dritte ist, einen Sparplan einzurichten oder auch Einzelkäufe zu machen. Ja, und dann ins Gehen zu kommen. Und das machen wir jetzt beim VGSD ja gerade in einer Pilotgruppe, ja, die entstanden ist beim Netzwerktag in Frankfurt. Und diejenigen, die dabei sind, also ich hatte gesagt, 6 bis 12 Leute, also wenn 6 mindestens mitmachen, mache ich es. Und wenn 12 mitmachen, da ist dann die Obergrenze. Ich habe mich breitschlagen lassen, es sind 14. Und die Leute, die dabei sind, bis auf eine, die sind schon alle ins Handeln gekommen. Ja, die haben diese drei Aufgaben erledigt. Und der eine, der ist gerade in einer Scheidung und will das abwarten und dann das umsetzen, was er gelernt hat.
Das heißt, du machst Selbstermächtigung für Menschen.
So ist das. So, darf ich mal noch ein Wort dazu sagen? Viele scheuen dazu vor zurück, so wie ich damals, und sagen, das ist mir zu komplex. Das wird einem ja dann auch schnell eingeredet. Ja, ich habe das studiert und ich bin Ihr Finanzberater und Sie können vielleicht gute Konditorei machen, aber vom Finanzmarkt haben Sie doch keine Ahnung. Also da sage ich immer nur, so komplex ist es nicht. Ja, man versteht das relativ schnell, wenn man sich auf die Kernthemen konzentriert. Und ach, jetzt ist mir der Faden verloren.
Du wolltest noch einen Punkt sagen.
Ja.
Komm, nicht schlimm.
Ist weg.
Also ich wollte auf den VGSD kommen. Ich meine, wir kennen uns. Wir haben schon mal zusammen, ich glaube 2020, hatte ich nachgeguckt, zusammen einen Experten-Talk hier gemacht, wo du auch über diese Themen schon gesprochen hast. Da kenne ich dich und mich fasziniert halt, da kannst du den Punkt so gleich sagen, ich sehe die Hand oben, diesen Wandel, den man als Selbstständiger machen kann. Also das heißt, dass eigentlich nichts festgeschrieben ist. Dass es nicht heißt, wenn ich jetzt meine Ausbildung gemacht habe als Klavierbauer, dass ich mein Leben lang in diesem Beruf als Selbstständiger arbeiten muss, sondern du hast ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen gehabt. So, sag mal deinen Punkt und dann mache ich weiter.
Ja, also was diese Angstmacherei angeht, meine feste Überzeugung ist, wer es wirklich schafft, selbstständig zu sein und davon zu leben, ja, der muss auch Risiken eingehen und der muss auch irgendwie flexibel bleiben. Wer es schafft, selbstständig zu sein, der schafft es auch, eine Altersvorsorge eigenverantwortlich aufzubauen. Und dieses Durchhaltevermögen braucht man in der Selbstständigkeit. Ja, wer da sich von jedem Wind gleich umwehen lässt, der ist für die Selbstständigkeit nicht geeignet. Und wer auch für die Altersvorsorge nicht geeignet, wenn da mal die Börse um 10% runtergeht oder auch um 20. Aber wer es durchhält, zum Beispiel so eine Corona-Krise irgendwie zu überleben, ja, und sich da auch vielleicht neu zu erfinden, der schafft das auch eben selbstständig eine eigenverantwortete Altersvorsorge aufzusetzen, aufzubauen und sich damit auch eine gewisse Souveränität und Unabhängigkeit zu schaffen. Das ist meine feste Überzeugung. Und da möchte ich allen Mut machen, die an der Stelle noch sich fragen, schaffe ich das überhaupt? Ja, ich glaube, mit einer guten Begleitung, die dir sozusagen Starthilfe gibt, schaffst du das. Und du brauchst nicht mal die gute Begleitung und die Starthilfe. Du kannst es dir auch alles selber anlesen. Es gibt heute sehr gute YouTube-Kanäle, sehr gute Bücher auch dazu. Das braucht dann alles etwas mehr Zeit. Aber es ist möglich. Vermögensaufbau ist heute demokratisiert, ja, durch diese ETFs. Das kam aus den USA mit dem John Bogle von Vanguard. Der hat damit angefangen in den 70er Jahren. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sozusagen diese Mittelsmänner nicht mehr nötig sind. Ja, ich kann das heute wirklich selber machen. Ich habe dann eine Kostenquote von vielleicht 0,2% oder 0,12% oder so. Und das ist alles, was ich zahlen muss heute.
Deine ehrenamtliche Arbeit, wo wir jetzt ja auch sprechen und wo du sagst, du hast ja jetzt auch Interessenten gefunden, ist das dein Ausgleich zur Selbstständigkeit?
Also die ehrenamtliche Arbeit ist ja, dass ich mich für die Johanniter engagiere oder auch im Vorstand der Freunde und Förderer der Studienstiftung, die mich damals selber gefördert hat mit einem Stipendium. Ja, und das ist für mich eine Möglichkeit, auch was zurückzugeben. Mache ich jetzt seit 2006. Das ist so das Ehrenamtliche. Und ich muss vielleicht auch korrigieren, das Netzwerk Medienwissenschaften, da war ich viele Jahre engagiert als Schatzmeister, aber das gibt es nicht mehr. Der Studiengang ist eingestellt worden im Zuge dieser europäischen Harmonisierung. In Deutschland gibt es diese Diplome nicht mehr. Und mit der ganzen Neukonzeption ist dann auch unser Netzwerk Medienwissenschaften im Grunde aufgegeben worden.
Hast du mal einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, ich schmeiß das alles hin?
Die Selbstständigkeit?
Ja.
Ich fürchte, gerade so aktuell kommt dieser Punkt vielleicht immer näher. Ja, weil, wie soll ich sagen, Selbstständigkeit, ich erlebe uns hier nicht als Land, in dem Selbstständigkeit geschätzt wird, gewürdigt wird. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich sag dir mal vielleicht ein paar Zeilen, die ich wichtig finde eigentlich von Anfang an der Selbstständigkeit. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel darüber gesprochen wird, dass man Millionäre stärker heranziehen möchte, mit dem, also wenn ich so leben möchte, wie ein verbeamteter Grundschullehrer, dann brauche ich etwa, ich habe mir das ausgerechnet, etwa 1,2 Millionen Euro, ja, im Alter, also wenn ich ausscheide aus dem Alter, aus dem Arbeitsleben. Und dann habe ich das Versorgungsniveau wie ein verbeamteter Grundschullehrer, der immer Jobsicherheit hatte, der keine Finanzverantwortung hatte, der keine Personalverantwortung hatte, sondern einfach so durchschnittlich, ne? Also nicht Rektor oder Vizerektor, sondern einfach Grundschullehrer. Ja, kann man vielleicht auch staunen, wie viel da jetzt so eine Pension ausmacht, aber das wäre schon das Niveau, was ich gerne hätte. Ja, so, und um das aufzubauen, ohne dass eben, also der Grundschullehrer ist ja vom Staat aus unseren Steuermitteln bezahlt, habe ich jetzt nicht das Vergnügen. Das heißt, ich muss mir selber aufbauen mit ETFs und ich entspare dann im Alter. Ja. Und diese Finanzmathematik, die dahinter steht, zeigt mir, ich brauche 1,2 Millionen. Ja, und schon bin ich der Millionär, dem man in die Tasche greift. Und ich, ja, das sind die starken Schultern, die müssen mehr beitragen. Nee, ich bin derjenige, der so lebt wie ein verbeamteter Grundschullehrer vom Versorgungsniveau. So, und wenn ich mir jetzt die aktuelle politische Diskussion anschaue, da kommt mir ein Gedanke in den Kopf, den ich vor 21 Jahren kennengelernt habe, der angeblich auf Abraham Lincoln zurückgeht. Ich darf den gerade mal zitieren.
Natürlich.
Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, wenn ihr die Starken schwächt. Ihr werdet denen, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nicht helfen, indem ihr die ruiniert, die ihn bezahlen. Ihr werdet keine Brüderlichkeit schaffen, indem ihr den Klassenhass schürt. Ihr werdet den Armen nicht helfen, indem ihr die Reichen ausmerzt. Ihr werdet mit Sicherheit in Schwierigkeiten kommen, wenn ihr mehr ausgebt, als ihr verdient. Ihr werdet kein Interesse an den öffentlichen Angelegenheiten und keinen Enthusiasmus wecken, wenn ihr dem Einzelnen seine Initiative und seine Freiheit nehmt. Ihr könnt Menschen nie auf Dauer helfen, wenn ihr für sie tut, was sie selber für sich tun sollten und könnten.
Wann hat er das gesagt? Weißt du das?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich auf ihn zurückgeht, aber das war ja so Mitte 19. Jahrhundert. Ja.
Passt schon, Schlusswort. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also ich habe auch verstanden, du kämpfst für Selbstständigkeit. Lass mich mal Richtung Schluss kommen. Zwei Themen, die ich noch ganz kurz mit dir anreißen will. Wo geht denn deine Reise hin? Was ist dein Plan?
Ja, ich würde, also das mit der Begleitung der Selbstständigen und dieses Empowerment macht mir sehr viel Freude. Und dieses Buch, von dem du gesprochen hast, Smart Business Freipunkt, war vielleicht auch so ein Wendepunkt bei mir im Leben, weil bis dahin habe ich immer anderen Menschen dabei geholfen, ihre Ideen zu systematisieren und in Buchform zu veröffentlichen. Und das ist jetzt mal was, wo mein Herzblut drin steckt und meine Erfahrung, ja, und wo ich jetzt eben Menschen ein Angebot mache, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Und wenn dann jemand sagt, oh, das spricht mich an, das passt zu mir, den dann auch zu begleiten, entweder beim VBSD in einer ETF-Gruppe, die wir ab April voraussichtlich haben werden, oder aber in der Smart Business Freipunkt-Gruppe, wo das große Ganze durchlaufen wird mit diesen 7 Modulen. Ja, das zieht sich hin über fast ein Vierteljahr. Und da gucken wir uns nicht nur die ETFs an, sondern sozusagen das ganze Leben in seiner finanziellen Dimension.
Wir werden ja alle wichtigen Links, die du für wichtig erachtest, in den Shownotes auch einstellen, sodass man das alles nachlesen kann über dich. Ich sage jetzt mal danke. Noch eine Frage. Jetzt bist du ein sehr erfahrener Selbstständiger mit unterschiedlichsten Themen. Ich stelle ja mal gerne die Frage, wenn jetzt zu dir Leute kommen, die vielleicht noch nicht selbstständig sind, die starten wollen oder jung sind und sagen, ich will nicht angestellt sein, was auch immer, oder ich habe die Geschäftsidee. Hast du 1, 2, 3 ultimative Tipps, denen du dir mitgeben würdest? Also wirklich ganz kurz und knapp, was würdest du Menschen, die in die Selbstständigkeit starten wollen, empfehlen? Aus deiner subjektiven Perspektive.
Also, ich weiß nicht, ob es das ist, was du hören willst. Ich würde als erstes sagen, guck mal nach Estland, guck mal nach Rumänien. Das sind sehr viel selbstständigen, freundlichere Gesellschaften, die darauf ausgelegt sind, auch die Eigenkapitalbasis zu stärken und nicht dich als jemanden betrachten, wo man so viel wie möglich rauszieht. Also da würde ich tatsächlich sagen, nutz diese Europäische Union und guck mit, also nutz diese Freizügigkeit. Ich kenne mehrere, die das gemacht haben, die nach Estland gezogen sind, sich selbstständig gemacht haben, die nach Rumänien gezogen sind und da auch zufrieden sind. Ist nicht alles toll, ne? Ist auch mit Herausforderungen verbunden, man muss neue Sprache lernen und so, aber wenn man mit dem Land was anfangen kann, ist man als Selbstständiger da besser dran. Dann, ja, wenn man das in Deutschland machen will, würde ich sagen, such dir unbedingt ein Geschäftsfeld, wo du tatsächlich stabil über die Jahre mehr als 100.000 Euro verdienst. Ja, weil drunter bist du in so einer Art Todeszone. Da wird so viel aus dir rausgezogen, dass das, was übrig bleibt zum Leben kommen, reicht. Ja, also wenn man wirklich ganzheitlich das Leben sieht, so dass man sich wirklich diese auch von 1,2 Millionen, von der ich spreche, aufbauen will. Du musst dann auch schon trotzdem achtsam leben und so, aber musst auch die Möglichkeit haben, das Geld zurückzulegen. Ja, und das ist nicht so ganz einfach. Und in Deutschland würde ich auch sagen, ich habe auch spät begriffen, hier gibt es viele Berufe, wo gesetzliche Regelungen dazu beitragen, dass man Aufträge gewinnt. Also der Schornsteinfeger ist so jemand, der kriegt Aufträge, ob er will oder nicht. Den müssen wir alle ins Haus lassen. Und so gibt es ganz viele Berufe. Brandschutzbeauftragter und Datenschutzbeauftragter, keine Ahnung. Und die müssen sich um Kunden keine Sorgen machen. Und es gibt eben Berufe, wo es schwierig ist, Kunden zu finden oder wo dann auch in so einer Art, in so einer Corona-Krise ist man der Erste, der eben hinten runterfällt, ja, und nichts mehr kriegt. Und der Brandschutzbeauftragte wird trotzdem gebraucht. Das ist so ein Aspekt, da würde ich sagen, naja, also wenn es irgendwie halbwegs zu deinem Naturell passt, dann mach doch sowas, wo auch der Gesetzgeber dich wertschätzt, ja, und irgendwie dazu beiträgt, dass du Aufträge bekommst. Und ich meine, wir haben heute viel zu tun mit so auch im Freundeskreis mit IT-Leuten, die dann sehr unglücklich sind wegen dieses Statusfeststellungsverfahrens. Deswegen würde ich sagen, wenn du IT kannst, geh ins Ausland, mach das nicht in Deutschland. Ja, und das ist wirklich schade. Und dann sind wir wieder bei Abraham Lincoln, ne, wo dann der Staat irgendwie einen schützen will vor Scheinselbstständigkeit, obwohl man das gar nicht braucht. Ja, und also ich würde sagen, es ist schwieriger geworden, sich eine selbstständige Existenz aufzubauen. Ja, und man muss das sich schon gut überlegen. Ich habe es gemacht, als ich noch keine Kinder hatte und war da vielleicht ein bisschen naiv und abenteuerlustig. Und das gehört beides dazu. Eine gewisse Abenteuerlust, Durchhaltevermögen und auch eine gewisse Naivität. Also ich weiß gar nicht, wenn mir damals schon alles klar gewesen wäre, wie die ganzen Zusammenhänge sind, ob ich dann nicht zu viel Angst gehabt hätte oder so. Das wusste ich alles nicht, deswegen.
Aber das heißt jetzt nicht, Frank, du würdest von der Selbstständigkeit abraten, das nicht.
Ich bin jetzt jemand, der gerne eigenverantwortlich handelt und der auch keine Schwierigkeit hat mit abends lange arbeiten oder auch am Wochenende arbeiten oder so. Und da würde ich sagen, das ist schon so ein Signal für Selbstständigkeit, wenn man auch bereit ist, für Fehler einzustehen und wenn man die Dinge gerne voranbringt und nach Lösungen sucht, statt neue Probleme zu finden oder so. Also wenn man das in sich spürt, würde ich sagen, ja, verfolge das, prüfe es aufmerksam und habe aber von Anfang an diese finanzielle Dimension in den Blick und sag nicht, das mache ich in 10 Jahren, wenn ich finanziell konsolidiert bin, sondern ich würde tatsächlich sagen, mach das von Anfang an, gönn dir diese 1.000 Tage, die ich mir auch gegönnt habe, ja. Und wenn es dir nach 1.000 Tagen gelingt, sage ich mal 1.000 Euro pro Monat in dieses Depot mit den breitstreuenden ETFs einzuzahlen, dann mach es. Und wenn es dir nicht gelingt, wenn du nur 100 Euro einzahlen kannst nach 1.000 Tagen, dann überleg dir, ob dein Geschäftsmodell passt, ja, oder ob du das irgendwie umbauen kannst oder aber sogar noch doller gesprochen, ob die Selbstständigkeit überhaupt dein Ding ist. Aber wenn es gelingt, geh den Weg, komm zum VGSD. Da findest du Leute, die gemeinsam deine Situation teilen, mit denen du gemeinsam unterwegs sein kannst. Ich fühlte mich beim VGSD zum ersten Mal verstanden. Ja, das muss ich wirklich sagen. Vielleicht da noch eine kleine Episode. Industrie- und Handelskammer, bin ich ja Mitglied, Pflichtmitglied. Darf jedes Jahr meinen Beitrag zahlen. Da dachte ich, naja, die sind ja eigentlich da, meine Interessen zu vertreten. Als ich nach Gummersbach gezogen bin, 2004, gab es hier kein DSL. Da bin ich zu einem Empfang gegangen, wo ich wusste, dass der IHK-Vorsitzende da ist. Und dann bin ich auf den zugegangen und habe gesagt, Herr X, ich bin Unternehmer hier in Gummersbach, ich hätte gerne 5 Minuten Ihrer Zeit. Da hat er gesagt, ja, Herr Robert, was gibt's denn? Da habe ich ihm das erklärt, dass DSL für mich wichtig ist, Datenleitung. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich umgedreht und ist weggegangen. Ich glaube heute, dass der mich gar nicht verstanden hat. Das war schon ein älterer Herr. Ich glaube, der wusste nicht, was DSL ist oder so. Aber der hat sich einfach umgedreht und ist weggegangen. Ja, und dafür darf ich dann noch bezahlen. Also das hat mich damals wirklich negativ überrascht. Der ist jetzt nicht mehr im Amt und inzwischen weiß auch die IHK Oberberg, was DSL ist, auf jeden Fall. Ja, aber da fühlte ich mich unverstanden. Beim VGSD fühlte ich mich verstanden. Gibt es auch immer wieder diese wunderbaren Experten-Talks zu allen möglichen Themen. Und das zeigt auch, wie groß die Bandbreite der Leute ist, die hier Mitglied sind. Also ich kann nur dazu einladen, mitzumachen. Ich bin Mitglied eigentlich der ersten Stunde. Also ich habe noch so eine dreistellige Mitgliedszahl und habe das nie bereut.
Also ich glaube, die Vielfalt ist groß und es geht immer darum, uns ja zu stärken. Und alle, die uns jetzt zuhören, ihr seht, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um sich zu stärken, um sich zu vernetzen, um zu partizipieren von den Themen. Und ich glaube, dass wir als Selbstständige nach wie vor eine gute Zukunft vor uns haben. Weil so wie das momentan auch in der Wirtschaft aussieht, werden ja Dinge auch erkannt. Es dauert halt und wir dürfen einfach nicht aufgeben. Das ist so einfach ist der Punkt.
Das ist der Punkt.
Frank, ich sage danke. Wir haben fast eine Stunde geschafft. War gar nicht der Plan, aber du siehst, man kann sich gut verquatschen. Ich sage danke. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Danke an euch, die so lange durchgehalten haben. Wie gesagt, kommentiert unseren Podcast, guckt in die Shownotes, da findet ihr alle Daten. Wir sind immer offen für positive Kritik, für wertschätzende, auch negative Kritik. Sagt, was wir besser machen können. Schlagt uns gerne interessante Gäste vor, die euch auch interessieren, weil schlussendlich leben und arbeiten wir davon. Wir machen das ja ehrenamtlich, euch auch mit gutem Content zu versorgen und interessante Gäste zur Verfügung zu stellen. Und da sage ich ganz herzlichen Dank, Frank.
Ja, sehr herzlichen Dank, dass ich dein Gesprächspartner sein durfte. Ja. Hat mir große Freude gemacht. Ehrlich gesagt, das ist das erste Interview, auf das ich mich eingelassen habe, mit null Vorbereitung. Du hast gesagt, ich sag dir nicht, worüber ich mit dir rede und welche Frage ich dir stelle, aber es hat gut funktioniert. Ja, also danke, Lars.
Dann schließe ich jetzt die Aufnahme, grüße alle draußen an den Lautsprechern oder wo immer man uns hört und wünsche einen guten Tag bis zur nächsten Folge.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.